Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Irina Lacher und Jessica Lees zum Thema, wenn die Berufung zur Belastung wird. Selbstfürsorge, Achtsamkeit und Mentoring für TherapeutInnen. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant aus der Ergotherapie. Ich freue mich besonders auf die heutige Folge, denn es geht gar nicht therapeutisch inhaltlich ganz doll in die Tiefe, sondern es geht eher um uns als Therapeuten und um das Thema, wie wir als gesunde TherapeutInnen auch gesund bleiben können und damit auch einfach die Ressource für unsere KlientInnen bleiben. Und dazu habe ich mir eine Gästin eingeladen, und zwar witzigerweise eine alte Schulfreundin von mir, die Irina. Wir kennen uns aus der Schulzeit noch und sind uns jetzt einfach mal wieder in diesem therapeutischen Kontext begegnet. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für mich gefunden hast oder für Klinisch Relevant gefunden hast, und begrüße dich herzlich.
Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, hier in diesem Rahmen bei dir zu sitzen.
Ja, du hast gerade schon gehört, ich habe es gerade so ein bisschen ja schon angeteasert. Es soll heute darum gehen, wie TherapeutInnen für sich sorgen können, weil sie sind einfach ja die Ressource für die KlientInnen auch, oder nur als gesunde TherapeutInnen können wir ja auch unser volles Potenzial ausschöpfen. Und wir wollen heute ein bisschen über das Thema Selbstfürsorge und Achtsamkeit als TherapeutInnen auch reden. Und ja, vielleicht magst du dich erstmal gerade kurz vorstellen, wer du bist und wie du zu diesem Thema gekommen bist vor allem.
Ja, ich habe über 18 Jahre als Logopädin mit so über 5000 schwerstkranken Patientinnen und ihren Angehörigen gearbeitet, habe sie wirklich durch sehr, sehr schwere, dunkle und sehr herausfordernde Zeiten begleitet, teilweise ja auch ins Sterben bis zu dem Tod hinein. Habe tatsächlich immer so mit Herz immer versucht, individuelle Lösungen für diesen Menschen zu finden, auch damit auch das Leben, was ihm vielleicht noch bleibt, auch lebenswert bleibt. Habe tatsächlich leider auch oft nur funktioniert, habe mich auch den hierarchischen und stark ja auch patriarchal geprägten System auch untergeordnet und mich da irgendwie so durchgestemmt und durchgekämpft. Und ja, traurigerweise habe ich kein einziges Mal für mich so innegehalten und habe mich gefragt, wie geht's mir? Also wie geht's mir wirklich? Und darf ich halt sein? Und ich habe die Beobachtung gemacht, dass wir als Gesundheitsberuflerinnen ja für alle da sind und doch allein gelassen werden. Und aus dieser Erfahrung, und auch, dass mir Unterstützung gefehlt hat, habe ich mich auf den Weg gemacht, jetzt als Coachin und Mentorin für besonders Frauen im therapeutischen Gesundheitsberuf da zu sein und ihnen genau diese Stütze und Unterstützung zu bieten, die ich damals gebraucht hätte.
Cool, also einfach ja aus der eigenen Erfahrung heraus jetzt schöpfend zu gucken, ein Angebot zu schaffen für TherapeutInnen oder hauptsächlich dann eben für TherapeutInnen. Wie könnt ihr für euch sorgen in doch auch ja stellenweise sehr belastenden Situationen im Beruf?
Genau, also unter anderem glaube ich, durchlaufen wir ja im Laufe unseres Lebens oder und auch im Laufe unseres Berufslebens ja sehr herausfordernde Zeiten, ob die jetzt dann privat oder beruflich entstehen. Und gleichzeitig finde ich oder habe ich halt auch gespürt, dass genau unsere Berufsgruppen, also es sind ja mehrere verschiedenste Berufsgruppen, die zu diesen, sagen wir mal, helfenden Berufen zählen, dass wir im Endeffekt ja kaum Unterstützung erhalten. Natürlich haben wir dann irgendwelche Art von Supervisionen, die intern stattfinden. Aber was mir halt immer gefehlt hat, dass es nicht um diesen Menschen geht, der da sitzt. Weißt du, diese einzelne Person und diese einzelnen Ressourcen, die Person dann mitbringt, die werden vergessen einfach. Oder auch die Kapazitäten werden vergessen. Und da gibt es kaum Unterstützung, wenn du tatsächlich schon nicht mehr kannst. Und Und beginnst eventuell auch mit dem Gedanken zu spielen, aus dem Beruf doch aussteigen zu wollen.
Und die Zahlen sind ja leider erschreckend hoch.
Ganz genau.
Sowohl in der Ergo als auch in der Logo, Physio, in den Pflegeberufen. Es sind ja zahlreiche KollegInnen, die einfach ja irgendwann im Laufe des Berufslebens sagen, ich starte nochmal in einem anderen Setting neu, beziehungsweise wechsle komplett meinen Beruf aus verschiedensten Gründen. Aber ja, die Zahl ist einfach ja nicht gering. Und gerade wenn wir uns die Zahl der steigenden oder die steigenden Zahlen des Versorgungsbedarfs anschauen, ja, eigentlich müsste es ja genau andersrum sein, dass wir mehr therapeutische Berufe werden, beziehungsweise Menschen, die den ausüben, den therapeutischen Beruf, weil die Versorgungszahl ja einfach steigt auch.
Ganz genau. Also das ist ja das Traurige, auch so diese Entwicklung, die wir ja alle in unseren Berufen ja beobachten, dass einfach Menschen den Beruf auch verlassen. Also die reduzieren nicht oder sagen, ich gehe von der Klinik in die Praxis oder gründe und so, sondern ich verlasse tatsächlich den Beruf. Und wenn das passiert, also eigentlich sollten wir uns ja genau jetzt an diesem Punkt oder schon vor einigen Jahren gefragt haben, warum passiert das jetzt?
Ja.
Und was geht da in diesen Menschen vor sich, der diesen Beruf auch wirklich aus Herz und Leib und Seele mit allem, was ihn so ausmacht, ne, gemacht hat und wirklich gelebt hat? Also viele leben ja diesen Beruf. Warum verlässt er jetzt diesen Beruf?
Ja.
Also jetzt heißt nicht, heute habe ich entschieden, ich verlasse, sondern es geht, also dieser Prozess ist ja über Jahrzehnte, besteht teilweise wirklich über Jahrzehnte. Und auch ja, der Leidensdruck unter anderem besteht ja auch über Jahrzehnte. Und dann zu sagen, ich gehe da jetzt wirklich raus, ich mache das nicht mehr.
Ja, ja, und das, was du eben schon gesagt hast, ne, die Supervisionen, die dann oft angeboten werden, da geht es ja oft auch um einen therapeutischen Prozess von einem Klienten oder man redet über eine Klienten-Therapeuten-Beziehung, aber es geht ja nicht um die Persönlichkeit des Therapeuten.
Ganz genau. Und das, also wenn du das jetzt nochmal so aufsplitten würdest auf, wie wir das erleben, wenn wir den Beruf beginnen auszuüben oder sogar in der Ausbildung, stehen wir ja als Mensch in dem Sinne, also gar nicht bis kaum im Vordergrund. Also zum Beispiel unsere Curricula geben das ja nicht her, zu sagen, wir machen jetzt was für uns. Wir haben mehrere Einheiten, die uns selber betreffen, dass die Schülerinnen und Schüler das machen, die Studierenden sich ihre Persönlichkeit angucken, ihren Stand, wo bin ich, ja? Wer bin ich überhaupt? Also was füllt mich als Therapeut aus? Und genauso geht das ja in unserem Berufsleben dann auch weiter, ja? Also wir werden, oder ich als Person werde von wem auch immer vernachlässigt. Und häufig sind das ja zwei Systeme. Ja, wir, also ich vernachlässige mich selber als Person, als Mensch. Und sagen wir mal, ich finde das Wort schwierig, wer ist das System? Aber das System vernachlässigt uns auch.
Ja, weil es ja kein, also das System sieht nicht vor, dass wir als TherapeutInnen ja begleitet werden auf irgendeine Art und Weise. Also dann hat man Glück, dass es von irgendeinem Träger oder einer Organisation irgendwie Ansprechpartner möglicherweise gibt. Aber ehrlich gesagt, ich direkt kenne niemanden, der sowas anbietet.
Ja, also ich glaube, also da geht es halt auch darum, ne? Wie habe ich überhaupt die Kraft in diesem Moment, wenn ich jemanden brauche, jemanden zu suchen?
Ja. Ne? Und also auch jemanden zu finden.
Und also, jemanden zu finden, genau. Ja.
Ist ja auch das Nächste dann, ja.
Und versteht er mich oder versteht sie mich, wenn ich drüber rede, ja, also wir gehen ja, also unsere, wir gehen ja den ersten Schritt und tauschen uns ja mit Kolleginnen und Kollegen aus, ne, wie du sagst, ich bin ja weit vernetzt, also es betrifft ja nicht nur unsere Arbeitsstelle, sondern generell unser ganzes therapeutisches System, was wir so aufgebaut haben. Und wenn ich auf eine Kollegin treffe, die dann mir immer sagt, ach, uns geht's ja allen so, dann glaubst du im Endeffekt irgendwann mal dir selber nicht oder deinem Gefühl, was in dir vorgibt. Also dann ist ja auch dieses sich wahrnehmen auch gar nicht so relevant, weil es geht ja uns allen so.
Ja, das und es war schon immer so.
Genau.
So, ne? Und ja, aber ne, die anderen schaffen das ja auch. Also da sind ja so diese globalen Glaubenssätze und ne, so, ja, nee, es geht ja auch gar nicht anders. Es muss ja auch so sein, weil wir sind ja die helfenden Berufe. Logisch, dass wir uns sagen wir in Anführungsstriche, auch zwischendurch mal aufopfern müssten, ne, so Verhaltensweisen, die ja irgendwie zu dieser Rolle gehören, die man sich dann annimmt, vielleicht auch.
Genau, und das ist ja das, also das ist ja einerseits diese, das, was es gesamtheitlich sehr traurig macht und auch sehr spannend, ja. Also wir kommen ja alle, die jetzt den Beruf, also die sich auch für den Beruf entscheiden, kommen ja mit so einem Rucksack daher. Also warum haben wir das gemacht? Warum haben wir diesen Beruf gewählt? Was treibt uns an? Ja, da ist schon eine sehr große Kraft dahinter, die uns auch antreibt. Gleichzeitig sehen wir diesen leisen Schatten, der da so dahingeschlichen kommt, gar nicht. Also diese Glaubenssätze, was du jetzt gesagt hast, ja. Ich bin ja nur, wenn ich helfe. Ja, oder, ne, also auch der Glaubenssatz, wir haben das immer schon so gemacht, kommt ja von irgendwo her. Also das ist ja so, ne, ich bin ja nur so, ich bin ja das wert, was, wenn ich helfe, der Rest ist ja egal, ich muss ja gucken. Und das ist halt genau diese Diskrepanz, wo wir dann stehen und irgendwann überwiegt ja ein Teil. Und meistens genau dieser Schatten, den wir dann nicht sehen. Wir besuchen dann irgendwelche Workshops, um noch mehr und noch besser und noch wertvoller zu sein, obwohl ja schon vieles da ist. Aber trotzdem orientieren wir uns dahin, was ist noch nicht vorhanden.
Ja, ja. Und dann dieses, ich nenne es mal einfach dann Schönreden der Situation auch, ne? Du sagtest gerade schon, wir besuchen Workshops und so, um noch wertvoller zu sein. Auch zu gucken, okay, welchen Wert kriegen wir denn bezahlt? Und ach ja, dann das ist nicht so schlimm, dass wir so wenig Geld kriegen. Mhm. Also mein Lohn ist ja dann der Dank der Klienten. Mhm. Und so diese Sätze, die man dann natürlich sich auch irgendwie, ja, womit man sich die Situation tatsächlich ja schönreden kann.
Ja, also ich kann das tatsächlich also aus eigener Erfahrung sagen, das war für mich so zu Anfang meines Berufslebens auch so ein Satz, den ich mir immer vorgesagt habe. Ist ja nicht so schlimm, dass ich so wenig verdiene, weil die Patienten geben mir ja so viel zurück. Ist ja nicht so schlimm. Also wenn ich gefragt worden bin, wie viel verdienst du, und hatte ich immer so die Begründung oder die Entschuldigung, warum das so ist, warum ich so wenig verdiene. Und trotzdem habe ich dann dadurch, durch diese verschiedenen Sachen, die ich dann gemacht habe, meinen Wert steigern wollen. Aber also der Gegenzug ist dann nicht gekommen. Diese Entlohnung war ja nicht da. Und irgendwann fühlte sich auch dieser Satz nicht mehr so schön an, aber der war schon so einprogrammiert, dass das, also dass ich da komplett gegen die Wand damit gefahren bin. Also du erlebst das ja auch, dass du dir selber ja auch diesen Wert gar nicht geben kannst, auch finanziell gar nicht geben kannst, weil du vergisst, dann in Gehaltsgesprächen dich auch so zu positionieren, dass du es dir auch wert bist, diesen Geldbetrag auch zu verdienen.
Ja.
Ja, und dieses Schönreden ist halt das Spannende, weil jeder legt sich ja diese Geschichte dann zurecht. Aber wenn du jetzt so die Ausbildungen dir anschaust, da wo wir sozusagen als Therapeutin geformt und geboren werden, herrschen auch diese Sätze schon bereits vor. Ganz subtil vielleicht, ja. Dann heißt es nun, ja, wir kriegen keinen anderen Satz von der Krankenkasse. Das sind alles so Sachen, die uns schon vermitteln. Also du musst halt leisten und du darfst funktionieren und du bist Therapeutin, aber du darfst dafür nicht so viel erwarten.
Mhm. Und wir sind halt helfende Berufe, da gehört ein Teil Engagement irgendwie auch dann dazu.
Genau. Also es ist eine leise Erwartung, immer da.
Ja.
Genau.
Das sind ja eigentlich so typische Verhaltensweisen, die wir dann ja auch irgendwie beobachten können und wo wir ganz klar ja, wenn wir einen Strich drunter machen und Fazit sagen, okay, so unsere Bedürfnisse stellen wir einfach als Therapeutinnen irgendwann ja doch auch hinten an, was natürlich irgendwann erschöpfend sein kann. Und du hast eben schon gesagt, so wow, das war einfach, wäre eine anstrengende Zeit auch als Logopädin, natürlich auch mit dem Klientel, mit dem du gearbeitet hast. Was sind so, wenn wir jetzt mal so für die Zuhörenden schon mal so ein paar Marker vielleicht festmachen können, so typische Warnsignale, wo du sagst, hey, da gebt, wenn ihr das bei euch beobachtet, gebt gut auf euch Acht.
Also ich glaube, das, was hatten wir schon kurz so angerissen vorhin, dass wenn du, also du möchtest dich ja anvertrauen, wir sind ja sehr kommunikative Personen generell in unseren Berufen, das brauchen wir ja auch und wir vertrauen uns jemanden an und dann hören wir von der Gegenseite, ja, das ist halt so. Also ich finde, dieser Satz, das ist halt so, oder es geht jedem und jeder so, das ist schon ein Warnzeichen, also den du hörst. Mhm. Ne? Also sozusagen, wenn du etwas von dir preisgibst. Da würde ich schon sehr, sehr achtsam damit umgehen und für dich dann fühlen, ja, stimmt das überhaupt? Also stimmt das für mich, was die ihr sagt? Also ich habe mich ihr einem anvertraut und ich höre, es ist halt so. Mhm. Mit halt, ja. Leben, ja? Also wenn es dir nicht gefällt, genau.
Genau, dieser Filter der Verallgemeinerung, so, ne?
Genau.
Die muss es so gehen, weil es geht ja allen schlecht.
Es geht ja allen schlecht, so. Genau. Und also was ich noch krasser finde, ist auch sowas zu sagen, ja, da änder halt was. So, also das, was du halt immer schauen, ist das, was, also ist mein Gegenüber tatsächlich sensibel mit dem, was ich gebe? Will er mir helfen? Oder hört er mir zu und hört meine Not? Mhm. Ja. Und dann, was mache ich denn damit in dem Sinne, wenn er mir sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, mache ich dann einfach weiter? Und da gibt es tatsächlich verschiedenste, also es gibt also so Warnsignale, die dann schon dich körperlich treffen. Ich finde, einen sehr, sehr hohen Stellenwert bekommt sowas, wenn du merkst, ich bin sehr infektanfällig. Also ich bin ständig krank. Ich möchte mich auch ständig einfach krank melden. Und gleichzeitig bin ich auch immer versucht, irgendwie mich in die Arbeit doch zu schleppen. Also diese Diskrepanz zwischen dem, was muss ich tun und wie fühle ich mich. Mhm. Generell auch noch körperliches Warnzeichen, das finde ich halt sehr faszinierend, weil viele Leute das auch tatsächlich auch übergehen, sind so Schlafstörungen. Mhm. Also wenn du nicht schläfst und grübelst und ständig da bist und bist eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit deinen Gedanken auf der Arbeit.
Ja.
Ja, und ein Teil, und das ist auch sehr faszinierend, wenn du beginnst, und das ist so ein leises Warnzeichen, das aber total wirklich schon eigentlich rot, höchstrot, alarmierend in dir so brennt, ist dieses, ich kündige, ich gehe, mhm. ne, ich mag nicht mehr. Und dann machst du weiter und dann wieder, ich kündige, ich gehe. Also diese stille Kündigung, die immer wieder dann da ist. Vielleicht wechselst du doch noch 5-mal die Jobs.
Ja.
Ja. Und suchst dir dann noch was. Das sind diese Warnzeichen, die kommen.
Ja, und gerade so die Infektanfälligkeit oder das, ne, so da ja auch, gerade wenn es in der Winterzeit ist, naja, ich bin ja eh, also es ist Winterzeit, dann logisch, ja, bin ich krank.
Ja.
Ja. Ja, aber der Körper ackert ja an irgendwas rum und dann komme ich mit irgendwas in Kontakt, genau, was mich dann ja noch wirklich krank macht.
Ja,
so, ne? Also,
genau. Es muss tatsächlich auch nicht irgendwie so eine Berührung, also was du sagst, ne, ich bin in Berührung gekommen mit irgendwas, also wir wissen, dass unser mentaler Zustand den Körper auch krank machen kann. Also wir müssen gar nicht irgendwie mit einem Erreger in Kontakt kommen, sondern einfach schon, also der Geist kann gar nicht mehr, also dein Mentales, und dann entzündet sich der Körper auch von selber, weil du einfach so, also diese ganzen Stressoren, diese biochemischen Stressoren, die dann in uns arbeiten, ist ja auch ein ganz spannendes Feld, lassen deinen Körper einfach auch nicht mehr funktionieren.
Genau.
So in Anführungsstrichen, ja.
Oxidativer Stress, ne?
Genau.
Und dann weiß, okay, mein Körper ist immer am Limit, gesteigertes Cortisol und so weiter, ne?
Genau.
Also, wie du schon sagtest, mit der Schlafstörung und so, dann, wenn der Körper gar nicht mehr runterfährt und auch vor allem dann auch gar nicht mehr die Chance hat, in irgendeiner Form zu regenerieren.
Ja.
Ja, und wenn Menschen das dann äußern oder KollegInnen das äußern, dann ist schon eigentlich fast zu spät ein bisschen. Oder man muss wirklich dann Anker schmeißen, Notbremse, dass man da nochmal gut aus der Nummer rauskommt.
Genau, und das ist ja das Spannende. Also weil es uns ja in Anführungsstrichen allen so geht, sind wir auch nicht so fürsorglich unseren Kolleginnen gegenüber. Ja, also wir ärgern uns ja eher darüber, okay, sie ist ja, oder er ist ja schon wieder krank. Mhm. Ja, wie kann das sein? Also wir gehen, und dann projizieren wir das wieder auf uns und sagen, ja, ich habe jetzt mehr Arbeit. Aber was da, also es ist wirklich so spannend, wenn mir das Klientinnen erzählen, wie das bei denen so in den gesamten Teams dann abläuft, dann wird ja immer häufig von ihnen auch gesagt, hey, ich war immer der Buhmann irgendwie, weil ich immer krank war, aber keiner hat mich gefragt, wie geht's dir? Also in diesem Interesse, ja. Und da dürfen wir auch alle unsere Wahrnehmung schärfen, die Person, die gerade wirklich viel, viel, viel krank ist, macht das ja teilweise sehr unbewusst und nicht absichtlich, ja. Und es würde schon helfen zu fragen, also wirklich ehrlich zu fragen, wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich?
Ja.
Was brauchst du jetzt? Wo stehst du?
Und da ich als Arbeitgeberin ja auch dann immer die Frage auch so, okay, was können wir gerade anpassen? Brauchst du gerade, damit es dir gut geht bei der Arbeit? So einmal natürlich das kollegiale Umfeld, die einfach dann auch unterstützend sein können, aber auch nochmal der Appell an alle ArbeitgeberInnen, ja, ihr braucht die Leute, wir haben fast wenig therapeutischen Nachwuchs, da pflegt und hegt sie gut.
Genau.
Kann ich dann nur sagen. Und wenn es dann mal ist, dass man die Arbeitszeiten anpassen muss oder Pausenzeiten anpassen muss oder sowas, ja, ehrlich gesagt, das ist jetzt ja der wenigste Aufwand. Das ist unaufwendiger, als wenn die Kollegin noch mehr 15, 20 Krankheitstage mehr im Kalenderjahr hat.
Und das finde ich ja schon echt, also ich finde das immer so toll und klatsche innerlich, wenn du das darüber erzählst, wie du mit deinen Kolleginnen noch umgehst, dass du auf sie zugehst und sagst, hey, was brauchst du, damit du gut arbeiten kannst? Das ist halt auch nicht selbstverständlich. Und da dürfen wir wirklich hinschauen und hinhören, ja, und aufmerksam werden. Und bevor wir die Leute wirklich verlieren.
Ja. Und der Markt ist gerade so, sie würden überall eine andere Stelle finden. Muss man ja einfach sagen. Also als Therapeutin, wer sucht nicht?
Genau.
Ehrlich gesagt, Praxis, Klinik, Kontext ist egal. Also irgendwie zu sagen, mir geht es hier gerade nicht gut und ich suche mir was anderes. Man findet nahtlos einen neuen Arbeitgeber, würde ich behaupten. Also das ist nicht schwer im Moment. Du hast gerade schon angesprochen, ein Teil ist es natürlich unsere eigene Persönlichkeit, die sagt so, okay, puh, ich bin halt eben Therapeutin, so, ne, das gehört dazu, mich auch ein bisschen aufzuopfern sozusagen. Ein Teil ist auch Problem des Systems natürlich, in dem wir arbeiten, ne, gerade so was wie die Vergütung, die wir angesprochen haben, die Arbeitsbedingungen teilweise, dann die Überlastung durch dann eben auch nochmal Vertretung und Überstundensituationen, die dann entstehen können, wenn Kolleginnen natürlich krank sind. Was ist so deine Einschätzung? Ist es langfristig überhaupt möglich, dass wir alle unser Berufsleben komplett in diesem therapeutischen Beruf bleiben und gesund bleiben?
So. Ja, das finde ich, ist also eine sehr, also ultra spannende Frage. Ich habe mir da auch immer, also mache ich mir immer wieder da Gedanken dazu. Und tatsächlich, also es ist ja, wenn mich jemand das fragt, möchte ich erstmal so einen Schritt zurücktreten und von diesen Schuldzuweisungen, die dann sonst dann auch aufkommen, weggehen. Und dann, weil, also wenn wir dann drüber reden, können wir im System, in diesem System gesund bleiben, kommen dann häufig Antworten, naja, das System ist ja schuld. Also es macht uns krank, ja. Dann geben wir auch die Eigenverantwortung ab. Gleichzeitig wird uns ja dann auch suggeriert, naja, wenn du nicht für dich selber sorgst, natürlich wirst du dann krank. So. Und ich finde, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Meine Perspektive darauf ist so zu sagen, also ich bin ja so eine Realistin und gleichzeitig bin ich so eine Romantikerin, das ist es je nachdem. Was so, also beides tatsächlich und realistisch gesehen, also derzeit frage ich mich, was jede einzelne Person tun kann, damit das System sich verändert. Also wir wissen, jetzt gerade ist der Zustand so und den müssen wir so annehmen.
Ja.
Ja, also wir müssen lernen auch die Zustände, die halt da sind und häufig da können wir das auch nicht verändern, was so drumherum in uns passiert. Wir würden das gerne. tun wir aber nicht. Und das macht schon sozusagen das Leben einfacher zu sagen, okay, das System ist jetzt gerade so für mich heute, ja, um 10.30 Uhr. So. Und dann sich zu fragen, inwieweit bin ich verantwortlich, dass es mir gut geht und ich meine therapeutische Arbeit machen kann.
Ja.
Und also das ist, finde ich, auch schon eine ganz wichtige Frage zu sagen, also wo liegt meine Verantwortung? Welche Bedürfnisse kann ich für mich erfüllen, damit ich gut arbeiten kann? Das hast du ja gerade auch angeschnitten, ja, mit, wenn du auf deine Kolleginnen zugehst und sagst, was brauchst du? Viele wissen ja gar nicht, was sie brauchen, und viele wissen gar nicht, was für ein Bedürfnis sie haben, damit sie gut arbeiten können. Das ist etwas zum Beispiel, was ich mit ihnen auch gemeinsam erarbeite, ja. Weil wir sind ja gewohnt, dieses System zu haben und glauben, wir können es nicht anders haben. Und das ist das, wo ich sage, das System ist so, aber wir haben noch so viel Spannweite. Unsere Arbeitsbedingungen, Strukturen in dem Rahmen, wo wir gerade sind, zu verändern. Und wenn das nicht geht, ja, dann kannst du immer noch sagen, ich suche mir eine andere Stelle, ja, oder gucke, wie kann ich es mir besser einrichten. Nur der Punkt ist, bei sich zu beginnen und zu sagen, wie kann ich es heute für mich so verändern, dass es passt.
Ja.
Ja. Und es nicht, und aufhören, es zu, auf vielleicht, also diesen Schuldbogen zu schieben, ja, das System. Ja, es gibt halt andere Systeme auch. Also ich kenne das amerikanische Gesundheitssystem, das russische Gesundheitssystem, das österreichische, da habe ich schon, da war ich schon, ich habe es mir angesehen, ich habe da drin auch gearbeitet. Die Therapeutinnen klagen über die gleichen Strukturen, das, was, wo sie gerade so eingegrenzt sind.
Ja, wir bewegen uns da einfach immer in einem Kontext.
Genau.
Es wird ja immer irgendetwas geben, was heute nicht gut zu mir passt.
Genau.
Ne? Und natürlich ist es dann einfacher, darüber zu meckern. Ich meine, das ist ja so ein bisschen deutsch so. Und ne, da einfach zu gucken, so wie du gerade gesagt hast, okay, manchmal sind das ja auch Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, hey, ich versuche schon mal vielleicht den physischen Raum, in dem ich arbeite, anders zu gestalten.
Genau.
Ich stelle mir eine Blume auf die Fensterbank, ich stelle mir eine andere Lampe hin oder frage, ob ich den Stuhl austauschen darf oder gestalte das Regal anders, dass ich einfach schon in meinem kleinen Arbeitsraum mich schon wohler fühle. Das macht schon was, ne? Dass wenn ich morgens die Tür aufmache zu meinem Arbeitsbereich, dass es mir dann, dass ich weiß, okay, damit geht es mir schon mal gut. Ne? Oder dass ich versuche, einen Raum zu wechseln oder so. Manchmal sind das ja auch so klitzeklitze Kleinigkeiten, die dann schon mal ein bisschen weniger meckerig machen und etwas, was ich ja selbst wirklich auch in der Hand habe.
Genau.
Oder nochmal vielleicht die ein oder andere Fortbildung zu besuchen oder ins Gespräch zu gehen, zu sagen, hey, ich brauche bitte die und die Arbeitsmaterialien oder eine andere Qualität der Arbeitsmaterialien, damit ich da besser mitarbeiten kann. Und das sind ja nachher vielleicht auch viele Kleinigkeiten, die aber die Summe aller Teile ausmachen können, ne? Die schon dann die Qualität meiner Arbeit und meine Gesundheit deutlich beeinflussen.
Ja, also darum geht es ja, ne? Also diesen Rahmen und auch sein eigenes System so zu gestalten, dass es dir gut geht. Ja, wenn du von, sagen wir mal, von höheren Systemen es gar nicht erwarten kannst, weil es nicht möglich ist. Und also jetzt zu meiner romantischen Seite, ich glaube tatsächlich daran, davon bin ich halt fest überzeugt, dass wenn jeder damit beginnt, also jede von uns in seinem therapeutischen Alltag, dass das unsere Arbeit enormst verändern wird.
Mhm.
Ja, weil wir dann tatsächlich, ne, in diese Vernetzung gehen und uns öffnen dafür, für diese neue Art der Arbeit.
Ja.
Und damit sozusagen von unten heraus auf irgendeine Art und Weise dieses große System auch verändern können, weil daraus schöpfst du Kraft, weil du bist dann, also daher kommt das, dann bist du nicht diejenige, die dann schutzlos dasteht und nichts machen kann. Du hast deine Verantwortung in die Hand genommen, du hast den Stuhl verändert, die Blume dir hingestellt. Du hast vielleicht wirklich dieses ernsthafte Gespräch mit der Kollegin gesucht, was dir schon länger brennt, und hast dich begleiten lassen. Und daraus ist deine Kraft entstanden, weil dann bist du nicht schutzlos irgendwem ausgeliefert. Du bist eigenverantwortlich und daraus wächst du auch als Mensch und wirst halt auch so gesehen, weil ich brauche ja was. Mhm. Ich will das so. Und daraus wächst auch deine therapeutische Arbeit.
Mhm. Voll. Und so dieser, ich meine, das ist für uns in der Ergo immer so ein krasses Ding, ja auch einfach mit den, in der Arbeit mit den Klientinnen, ne? So wie selbstwirksam bin ich. Und ich kann auch als angestellte Therapeutin eben dafür sorgen, dass ich einen guten Arbeitsplatz habe und dass es mir an meinem Arbeitsplatz gut geht. Das ist nicht nur alleine die Verantwortung eben der Chef, Chefin, natürlich schon auch, aber im Zweifel sind das ja auch diese Rahmengeber, diese Kontextgeber, in dem sich alle bewegen. Und wenn ich da ein Bedürfnis habe, ich bin immer dankbar für alle Kolleginnen, die zu mir kommen, weil die auch wissen, sie dürfen das natürlich so, die dann sagen, hey, mir geht's gerade nicht da und damit gut, können wir das gerade verändern? Und das sind ja manchmal auch vielleicht Veränderungen, die gar nicht für die nächsten 20 Jahre gelten irgendwie, sondern ja, ich brauche das einfach mal gerade vorübergehend, weil bei mir ist privat gerade viel los.
Genau.
So, ne? Oder in einem halben Jahr setzen wir uns nochmal zusammen, sprechen darüber und dann kann ich vielleicht wieder back to the roots. Also ne, das ist ja nicht immer alles auch dauerhaft, so dass ich als Chefin dann irgendwie jedes Mal denke, oh nein, oh nein, sondern nee, manchmal sind das ja auch echt nur so Übergangslösungen, die aber für alle Beteiligten nachher die beste Lösung sind.
Ich bin total bei dir. Also es ist tatsächlich so. Also es ist das, wenn du vielleicht auch unsere Therapeutengeneration dann auch siehst. Also wir haben ja, wir zwei haben ja schon, sind ja schon länger sozusagen an Bord, ne? Und die anderen, also die, die vor uns waren, auch noch. Und da siehst du ja auch schon, wie sich auch das Denken verändert. Also wenn ich so an meine erste klinische Stelle denke und dann die Frauen, die da gearbeitet haben, die jetzt in Rente sind und mir immer gesagt haben, es geht nicht anders. Also irgendwer gibt ja den Ton vor, du musst halt, du läufst halt mit und es ist ja nur eine Schiene, es geht nicht rechts und links, sondern du hast das abzuarbeiten. Da habe ich mich nie wohlgefühlt, weil ich dachte, es gibt immer noch mehr. Also es gibt immer noch mehr, was du verändern kannst. Und das ist, finde ich, das ist eine Qualität und die bringst du ja auch für deine Therapeutin unter anderem ja auch mit, zu sagen, oder und auch für die Patientinnen zu sagen, da geht noch was. Also es ist nicht die Grenze erreicht. Wir können noch mal über den Tellerrand gucken, auf den, über den Gartenzaun noch mal so. Ne? Und also diese Enge dürfen wir halt auch für uns und in uns auflösen. Aber unter anderem auch da, wo wir als Therapeutinnen groß werden. Mhm. Ja, also in den Ausbildungsstätten.
Ja.
Ja, und auch in den Praktikumstellen, weil die prägen ja auch einen, ja.
Absolut. Also wir sind mit unserer Praxis, also oder mit allen, also als Praxisgemeinschaft oder jede Praxis für sich bei uns, ja, alle drei Praxen sind Kooperationsstellen mit Ausbildungsstätten. Und es ist dann schon auch mal spannend, was einige Lernende berichten, wie ja, es in anderen Praxen ist und so weiter. Und dass die für sich aber dann Gott sei Dank auch schon ganz klar ein kleines Wertesystem aufbauen und eine Haltung haben und sagen, okay, nee, ich weiß, wie ich nicht arbeiten möchte, vielleicht wo ich dann nicht arbeiten möchte. Ne? Ja. Und da freue ich mich immer sehr, wenn die Kollegen, jungen Kolleginnen dann schon sagen, okay, wo geht nicht? Ne? Oder ich hatte jetzt eine Kollegin, die ja einfach für sich gesorgt hat und auch bei mir gekündigt hat, weil sie sagt, okay, ich brauche gerade für mich privat etwas anderes. So, ne, das, ne, ich brauche da einfach gerade eine andere Struktur als das, wie es hier bei mir in der Praxis jetzt gelebt wird. Ne? Bei uns ist sehr, sehr frei, sag ich mal. Ne? Und eben dieses Jahr, jeder kann gucken und seine Arbeitszeiten an sein Privatleben anpassen, ne? Dass die Kolleginnen, die morgens erst ihre Kinder fertig machen müssen, in den Kindergarten bringen können, dass die natürlich auch erst dann vielleicht um 9 Uhr anfangen können zu arbeiten. So, das ist dann so. Und das war bei einer Kollegin, die sagt, nee, ich brauche, also für mich ist es total schwer, das alles selber für mich zu entscheiden und ich brauche da einfach gerade festere Strukturen für mich. Und die hat dann gekündigt und da habe ich auch gesagt, ja, wie cool ist das, dass du das machst, ne? Also, dass du da auf dich hörst und jetzt gerade sagst, nee, ich bin jetzt gerade in einer Lebensphase, wo ich für mich etwas anderes brauche. Und das ist doch auch mega. Also, da freue ich mich ja. Also natürlich war das schade, dass sie gekündigt hat, aber ich freue mich, dass sie für sich so viel Selbstvertrauen hatte, auch darauf zu hören, das für sich reflektiert hat und dann auf diese Entscheidung gegangen ist. Natürlich auch traurig war und sie hat, trotzdem fühlt sich das schwer an zu kündigen, aber da auf sich zu hören, das brauche ich gerade.
Ja. Und ich glaube, das ist ja, also diese Kündigung, das ist ja immer das Spannende, die spannende Geschichte. Woher kommt es? Also aus welcher Intention heraus kündige ich das? Also genau, und das ist ja, so wie du sagst, das ist ja das Geilste überhaupt, zu sagen, hey, ich bin so selbstfürsorgend, dass ich sage, ich bin in einer anderen Lebensphase, ich kann das so, wie das gerade bei euch oder generell gelebt wird, gar nicht leisten. Ich brauche was anderes und es das heißt ja nicht, dass ich mit dem Beruf oder mit dieser Berufung nicht verbunden bleibe. Aber gerade in diesem Moment, die nächsten, weiß ich nicht, paar Monate, Jahre, passt es nicht und ich kündige. Und dann steht da auf der anderen Seite diese Kündigung, die schon, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre oder 5 Jahre oder 5 Monate mit dir mitschwingt, wo du sagst, ich will einfach nicht mehr. Also dieses, ich habe jetzt schon so lange durchgehalten und ne, ich habe immer diesen Preis des Durchhaltens gezahlt und gezahlt und immer auf dieses Konto eingezahlt. Und die Kündigung kommt dann, weil man gar nicht mehr sich mit diesem Beruf oder mit sich selber gar nicht sich mehr identifizieren kann.
Ja, und man kündigt eigentlich dann nicht die Stelle, sondern den Beruf.
Ja, genau, und sich selber vor allen Dingen. Also also den Beruf, ja, aber du hast ja irgendwie schon diese Identität gelebt. Ja, also jeder kennt das von uns. Ich finde das immer so spannend, wenn du dann da sitzt und jemand erzählt von irgendeiner Person und du denkst, ah ja, das könnte ihm was bringen und das, du hast schon 10.000 Ideen, obwohl du gerade gar nicht Therapeutin bist in dieser Umgebung. Aber das kündigst du genau das, also deine Identität, wer du bist als Therapeutin und dich selber, was dich ausmacht, weil du hast ja solche Eigenschaften mitgebracht, die überhaupt es möglich machen, dass du Therapeutin bist, das kündigst du. Und dieser Verlust, der ist unheimlich groß.
Ja.
Und der Schmerz dahinter, der ist unheimlich groß. Und da brauchen die Frauen und ja, auch Männer, bei denen äußert sich das natürlich ein bisschen anders, aber dieser Identitätsverlust betrifft halt jedes Geschlecht, ja, egal. Und also dieses Loch, was das hinterlässt, das ist so schwer, dann danach auch wieder aufzuarbeiten, weil das Meer ganz, also wirklich tiefe, tiefe Wunden hinterlassen hat, die es dann bedarf, in dem Sinne auf eine andere Art und Weise zu heilen. Als nur in einen anderen Job zu gehen, weil das hinterlässt schon was anderes. Das hinterlässt auch diesen Zweifel an sich selber. Ja, kann ich das noch machen? Was ist, wenn mir das noch mal passiert? Also das ist so ein Teufelskreis, in dem wir stecken.
Absolut. Oder auch dann eben, ich muss mich dann gesellschaftlich auch rechtfertigen, ne? So der Nachbar fragt, hey, du hast gekündigt, warum, bla 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 bla. Was machst du denn jetzt? Ach ja, meinst du, da wird es besser? Und keine Ahnung, so das, was dann ja auch irgendwie vom Umfeld dann ja auch irgendwie noch mal kommt, wo man denkt so, puh, okay, ja.
Also, das ist ja das, was du ansprichst, ist ja diese Scham. Also, ich nenne das, ich habe so einen Begriff für mich so entwickelt, dass ich finde, das ist diese empathische Scham. Ja, also, wir sind so empathisch, ne? Wir wissen, aber wir schämen uns auch für das, wenn wir Hilfe brauchen oder wir schämen uns für unsere Entscheidungen, nicht mehr in diesem Beruf zu sein. Also, ich kann da ganz viele Geschichten von dieser Scham erzählen, weil es mich ja auch persönlich auch so betraf. Ja, wenn du immer hörst, warum machst du das nicht mehr? Was ist da passiert? Aber der Beruf ist doch so schön und du hast dafür studiert. Und dann irgendwann zu sagen, ja, habe ich, aber jetzt also du brauchst ja gar keine Gründe, dann habe ich mich anders entschieden. Aber der Weg dahin, das zu erzählen und über diese Scham hinweg nicht hinwegzugehen, aber dann wirklich sich sein gut zu lassen, weil du musst dich schon verarbeitet haben, bevor du dann wirklich so ganz resolut für dich selber sprechen kannst. Und wir haben ja die Scham generell durchgehend in unseren Berufen, ja. Wir schämen uns für jede kleine Entscheidung, die gegen sozusagen diesen Rahmen spricht. Selbst unsere Bedürfnisse auszusprechen, ne, wenn du jemandem das anbietest, was brauchst du? Kommt zuerst dieses Gefühl, darf ich das überhaupt? Oh Gott, ich muss mich schämen. Ja.
Ja, dass ich da die Erlaubnis zu geben.
Genau.
Ja.
Weil wir ja helfend sind. Und das darf, also das ist ja, ne, also das wird uns so zugeschrieben. Wir dürfen uns selber keine Hilfe holen, weil wir ja helfende Berufe sind.
Naja, und
wer sind wir überhaupt?
Wir sind ja die Experten fürs
Helfen. Genau, fürs also, Helfen.
Sorry, aber warum sollten
ja,
wir denn
helfen? Genau, genau.
So ein bisschen.
Ja. Ja, also was mir jetzt so an Gedanken kommt, und vielleicht ist es ja für die Zuhörerinnen interessant, es gibt so einen Begriff, der heißt Wounded Healer Phänomen, also der verwundete Heiler. Also es wurde auch schon vor 100 Jahren geprägt, aber hat unter anderem auch eine andere Bedeutung, also noch eine Bedeutung, unter anderem heißt es auch, dass wir als Heiler, also wir werden ja als helfende, heilende Berufe auch bezeichnet, Heilberufe, dass wir diesen blinden Fleck haben, uns selber zu helfen. Also wir sehen alles, was die anderen brauchen, wo sie Hilfe brauchen, wo eine Störung vorliegt, wo vielleicht noch was möglich wäre, aber bei uns selber sehen wir das nicht, weil das der blinde Fleck ist.
Ja.
Und wir wissen es immer besser. Und sich das einzugestehen, zu sagen, echt, also jetzt sitze ich da in diesem Burnout, in dieser Depression, und sich das dann als helfender Beruf einzugestehen, das braucht wirklich Unterstützung.
Ja.
Ja, weil wie kommt, also ich weiß es doch besser, ich bin doch ein helfender Beruf, ich weiß die ganzen Systeme, ich kenne das und so weiter und so weiter. Also es trifft tatsächlich alle Gesundheitsberufe durch die Bank durch.
Ja.
Ja.
Also wie viele ÄrztInnen, auch gerade mit den Schichtarbeiten, die durch diese Schichtdienste ja auch, ich sag mal, gegen ihren natürlichen körperlichen Rhythmus arbeiten, letztendlich, ne? Und da ja auch einfach mit 24-Stunden-Dienste und nochmal eben Nachtschicht hinterher und so weiter, ja auch einfach krass körperlich auch gefordert.
Ja.
Nur unabhängig von dem, was ja dann auch in diesen Kliniksituationen, Notfallsituationen, ja auch psychisch nochmal gefordert wird und dann eben ja auch zu Hause, gerade mit Familie. Mhm. Und Papa war jetzt 3 Tage nicht da. Jetzt beanspruchen wir den nochmal ein bisschen auch zu Hause, obwohl er da eigentlich ja seine Regenerationszeit hätte. Und ja, jeder Arzt weiß, dass ein Schichtdienst ja eigentlich schon nicht gut ist für den Körper.
Mhm. Genau.
Und trotzdem ist das System so, oder wir Menschen geben uns da rein.
Geben uns, ja. Ja. Ja.
Wir haben eben schon das gesagt, okay, das Erste, was wir tun müssten, ist eigentlich schon in der Ausbildung bei den Lernenden starten und denen schon ein paar Werkzeuge geben, dass die einfach gut mit einem guten Gefühl für sich selbst ins Berufsleben starten.
Mhm.
Das wäre natürlich genial, wenn du für unsere Zuhörenden, die jetzt ja nicht nur alle BerufsanfängerInnen sind, schon so ein paar Sachen hast, okay, hey, was könnt ihr schon tun, was sind Kleinigkeiten für euch im Alltag, die euch, ich sag mal, ein bisschen Berufswellness geben, die dafür sorgen oder auf die ihr Acht gebt oder ja, Tools, mit denen ihr euch immer vielleicht auch mal zwischendurch selber einnorden könnt und einfach ja in der Orientierung bleibt.
Ja, also ich bin jetzt keine Freundin dafür, zu sagen, ich gebe euch jetzt 10 Werkzeuge und alles ist wunderbar. Also heutzutage können wir ja in unser Lieblings-KI-System ja alles eingeben und dann kommen wunderbare Strategien. Die Frage ist, ziehe ich das tatsächlich durch und was ist meine Intention dahinter, dass ich jetzt diese Dinge verändern möchte? Und ich bin davon tatsächlich sehr überzeugt, dass die wichtigste Frage, die du dir heute stellen musst, ist, warum ist es mir wichtig, für mich heute jetzt etwas zu verändern? Warum ist es mir wichtig, für meine mentale, also körperliche Gesundheit zu sorgen? Und die zweite Frage ist, wer möchte ich denn als Therapeutin, Therapeut sein?
Ja.
So, also für sich diese Intention herauszuarbeiten. Denn ich sehe zum Beispiel, Menschen besuchen Ressourcen-Workshops und wissen gar nicht, warum, nicht Ressourcen-Workshops, sondern Resilienz-Workshops, ja, und wissen aber gar nicht, warum sie jetzt da sitzen, um irgendwas zu erlernen, irgendein Tool, ja. Und da ist auch die Frage, warum möchte ich das? Was steckt da so wirklich dahinter? Was treibt mich an? Ich glaube, das ist so, was ich als allererstes mitgeben möchte, sich diese Fragen zu stellen. Und das Zweite, und da bin ich Also für mich, für mir persönlich hilft das sehr, erstmal diesen Status anzuerkennen. Also the state, also wo stehe ich gerade? Was habe ich bereits getan? Was tue ich bereits in Anführungsstrichen Gutes für mich, ja?
Ja.
Und was fehlt mir? Was brauche ich? Und wenn es jetzt um spezifische Übungen geht, gibt es eine Übung, die kommt so aus der Achtsamkeitslehre, dass du dir zum Beispiel mehrmals am Tag einen Wecker stellst, also einen Handywecker, egal zu welcher Tageszeit, also alle 2 Stunden kannst du es machen, alle 3 Stunden, und das machst du, leg den Zeitraum fest für dich. Also meistens ist es sinnvoll, das wirklich 3, 4 Wochen zu machen. Und dann klingelt dieser Wecker und du gehst mit dieser Frage in dich hinein: Wie geht's mir jetzt? Mhm. Ja, also habe ich gerade Bauchschmerzen oder ist mein Kopf so voll? Ja, oder kribbelt was? Also es können körperliche Sachen sein oder ey, der Wecker nervt mich, warum muss ich jetzt schon wieder wahrnehmen, wie es mir geht? So, ja. Aber das ist halt, zeugt halt schon von dieser Achtsamkeit, ja, zu wissen, was ist mein Status heute, ja. Die nächste Frage ist, wenn wir schon von der Zeit sprechen, ist es jetzt die Zeit für mich, große Veränderungen durchzuführen?
Mhm.
Ja, also das fragen sich halt gerne, wir wollen ja alles direkt schnell und alles soll super schön sein. Und sich zu fragen, ist das jetzt das Timing,
mhm.
ja, jetzt große Veränderungen zu machen? Oder ist es jetzt das Timing, vielleicht doch mit der Kollegin zu sprechen und sich anzuvertrauen oder sich Hilfe zu suchen und dann zu schauen, was für eine Veränderung kommt jetzt auf mich zu?
Mhm.
Und das Allerwichtigste ist mir auch noch, es ist eher kein Werkzeug, aber das ist sowas, wo du aufpassen solltest und auch aufmerksam werden solltest, ist, sich nicht kleinreden zu lassen in dem, was du fühlst.
Ja.
Und also in deiner Wahrnehmung und in deinen Gefühlen und auch vielleicht in deinem Schmerz. Also wir erleben ja nicht nur körperliche Schmerzen, sondern auch mentale Schmerzen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, nicht zu sagen, okay, ja, okay, vielleicht bilde ich mir das ein. Nein, also das, was du wahrnimmst und was du fühlst und was du erlebst, ist für dich wahr. Und das ist deine Realität und der darfst du nachgehen.
Ja. Cool, ich glaube, also das mit dem Wecker, werde ich mal ausprobieren. Das hört sich mal ganz cool an. Ich glaube auch, dass ich irgendwie, glaube ich, nach dem 5., 6. Mal sagen würde, meine Güte, warum bimmelt das Ding schon wieder? Aber es ist sehr cool, einmal kurz zum Innehalten und ja wirklich am Ende des Tages zu wissen, okay, boah, ich habe einfach den ganzen Tag, war vielleicht dieser Gedanke da, mein Kopf ist so voll, ich habe Kopfschmerzen, mir geht es gerade nicht gut. Was ist denn heute los? Ist das nur dieser Tag oder ist es einfach mein grundsätzlich gerade?
Mhm. Also das, weißt du, es wird. Du hörst ja zum Beispiel, wenn du andere Coaches dann hörst, dann gibt es ja immer diesen Tipp und den hasse ich abartig, mach mal eine Pause.
Ja, klar.
Dann denke ich, hey, mach mal eine Pause. Und also zu wissen, dass ich eine Pause brauche, ist das eine. Also oder ne, zu hören, ich brauche eine Pause. Klar sagt mir mein Ego natürlich, hey, mache ich eine Pause. Aber innerlich das zu verstehen und wirklich das, also das ist ja ein Biofeedback wie der Wecker. Ja, also der, ja, der gibt dir wieder und dann nach einer Woche oder 3 Wochen realisierst du, ich habe kein einziges Mal eine Pause gemacht.
Mhm.
Trotz, dass der Wecker geklingelt hat, habe ich keinen Atem geholt.
Mhm.
Ja, und diese Selbsterkenntnis, die ist viel mehr als, wenn ich dir sage, mach mal eine Pause jetzt oder brauchst Urlaub.
Ja.
Ja, geil, ich mag auch Urlaub, aber in dem Alltag hilft es mir nicht, ja. Oder auch zu sagen, also ich weiß, dass manche Kolleginnen, ich habe hier im Umkreis mit also Therapeutinnen, die in Praxen arbeiten, gesprochen, die bieten halt immer an, zwischen den Sessions dann auch so Pausen zu machen. Aber manchmal bringt das halt dir nichts, ja, weil die Pause heißt, ich sammle mein Zeug nochmal zusammen, gucke, wo was passiert. Das ist keine reale Pause. Das ist das Spannende. Wenn der Wecker klingelt, erlebst du das nach einer Zeit. Ah, okay, cool. Puh. Wirklich eine Pause, weil ich atme endlich aus so und halte den Atem nicht. Aber also das stellt sich dann peu à peu für dich ein. Also erst kommt die Achtsamkeit, dann die Selbsterkenntnis und dann kommt die Veränderung.
Und das ist ja letztendlich Man wird jetzt drüber schmunzeln, aber das ist das, was wir ja eigentlich auch mit unseren KlientInnen erarbeiten.
Komplett.
Ne? So, und selber kriegen wir es für uns aber nicht so oft so gut geregelt. Ich habe mit meiner Kollegin Zwanzig, die hatte ich auch schon mal hier zum Podcast und wir haben zusammen die Ausbildung gemacht zum New Work Coach. Und da war das genauso, dass wir da gesessen haben und gedacht haben, also wir saßen da zwischen lauter so Businessmenschen, die irgendwie HR bla 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 waren in den großen Firmen, aber in sehr großen Firmen und Konzernen. Und wir haben da gesessen und haben von unserer Arbeit erzählt und unsere New Work Ausbilderinnen, die haben uns dann angeguckt und gesagt, ja krass, also ihr werdet mit eurem Team oder mit den Teams, mit denen ihr arbeitet, wo ihr neueres, anderes, andere Art von Arbeiten implementieren wollt, ihr arbeitet einfach genauso wie immer, nur dass ihr nicht den Klienten vor euch sitzen habt, der mit einer Heilmittelverordnung kommt, sondern irgendwelche Firmen, die euch den Auftrag geben werden oder würden, oder mit eurem eigenen Team. Es ist der gleiche Prozess letztendlich und es sind super gleiche und ähnliche Tools, die wir nutzen. Es ist nichts anderes.
Aber sich dann auch darüber bewusst zu sein, ja?
Absolut, das war ja diese, dann achtsam, das war
ja
das Erkenntnis.
Ja. Genau.
Ja, es ist auch wieder das Gleiche.
Ja.
Nur bei mir oder bei uns.
Ja, genau. Ja.
Ja, einfach spannend. So ganz persönlich, was tust du, um in deiner Kraft zu bleiben jetzt so?
Also tatsächlich nutze ich diesen Wecker. Das ist so das Erste und das nutze ich schon sehr, sehr lange. Ja, also meine Geschichte ist ja so spannend, dass ich, also gerade ist so der Moment, wo ich lerne, meinen Körper wieder zu vertrauen und wahrzunehmen. Und das tut der Wecker. Ich habe mir ein gutes Netzwerk auch geschaffen, wo ich Menschen habe, wo ich dann direkt, wenn ich so ein Alarmzeichen in meinem Körper spüre oder auch in meinem Kopf, weil mein Kopf ist immer sehr, sehr laut, dass ich da drauf zugreife. Also ich habe gelernt, mir Hilfe zu holen, was auch nicht selbstverständlich ist als helfender Beruf. Ja, das ist auch so ein Schamthema, sich Hilfe zu holen, auch von den Menschen, die dich hören. Und also es war jetzt auch für mich auch ein langer Prozess, meinen Kopf und meinen Körper so wahrzunehmen, dass ich sehr sensibel reagiere auf so diesen Stress. Und ich habe auch gelernt zu differenzieren, ist das jetzt der innere Stress, den ich mir selber mache? Ja, weil das ist auch ein ganz großer Punkt. Wir lernen, also es gibt sehr viele Perfektionistinnen unter uns. Wir wollen das ja tatsächlich aus Herzensgut machen, aber wir verrennen uns. Also ich habe mich auch total verrannt, noch mehr für den Menschen zu machen und noch mehr. Und da habe ich auch einen langen Weg hinter mir zu schauen, dass ich auf diese Warnsignale achte. Was ich halt auch nutze, also wenn das so sichtbar werden muss für mich, ist einfach ein Timer, also ein Zeitplan, ein Kalender, wo ich mir auch bestimmte Zeiten einfach durchstreiche. Also es gibt halt ganz geregelt für mich Zeiten, wo ich frei habe, also unter der Woche auch. Ich meine, das kann sich jetzt nicht jeder leisten, aber vielleicht findet sich der eine oder andere halt wieder und zu sagen, ich mache jetzt jeden zweiten Sonntag, nehme ich mir 2 Stunden, ja, um einfach aus dem Fenster zu gucken. Ja, das würde ja schon reichen. Und mein größerer, also was Hebel, der mir auch hilft, ist ganz viel Bewegung. Also rausgehen, Bewegung, um einerseits wirklich den Körper anders zu betätigen und auch mein Gehirn.
Ja.
Genau. Und es ist halt tatsächlich immer wieder für mich auch eine Herausforderung, weil genauso, was wir jetzt gesprochen haben, das, was heute gilt, gilt vielleicht morgen für dich gar nicht. Weil, also wir Frauen, trifft ja auf die Männer weniger zu, wir verändern uns ja in den nächsten Jahren auch. Ja, also wir durchlaufen ja verschiedene Zyklen. Und für mich habe ich zum Beispiel auch zyklisches Arbeiten gelernt. Das spielt für mich eine große Rolle. Weil wenn ich merke, es läuft halt gar nicht, ich kann nichts machen, weil ich komplett erschöpft körperlich bin, dann fordere ich das nicht heraus.
Ja.
Aber das ist etwas, also das ist etwas, was du lernen solltest anzuerkennen. Und ich habe das auch lernen müssen. Und Ja, diese Sensibilität und Achtsamkeit, die Wahrnehmung. Natürlich habe ich Zeiten, wo ich durchpese, aber nach diesen Zeiten ist mir klar, okay, da ist jetzt Schluss und da habe ich diese Pause. Also es klingt immer banal, deswegen haben wir vorhin über die Pausen gesprochen, aber das ist etwas, was du verinnerlichen lernen musst. Und das kommt nicht morgen und das kommt auch nicht übermorgen. Und das hat jetzt schon einige Jahre tatsächlich gedauert. Ja. Und jetzt ist so der Augenblick da, wo mein Körper sich verändert, also auch hormonell, wo ich sage, okay, jetzt ist eine andere Phase auch da und jetzt ist der Körper dran. Also der braucht jetzt Unterstützung.
Ja. Das ist eben mit der Bewegung gesagt. Also ich liebe diesen Satz, it's all about energy. Mhm. Von ich lege mich auf die Couch, kriege ich ja auch nicht mehr Energie.
Nee. Ne? Und das wäre genau.
Ne? Sondern wirklich zu sagen, okay, und ich muss nicht sofort den Marathon rennen. Ne? So, nee. Das ist auch wiederum Stress für den Körper. Aber zu sagen, hey, ich gehe in der Mittagspause, ich habe eine Dreiviertelstunde Mittagspause und ich gehe davon 10 Minuten raus und gehe spazieren. Mhm. Das ist schon krass gut. Oder ich habe bei mir in der Praxis, sind wir über 2 Etagen und ich muss in mein Büro, ja, eine Treppe runter, um die Hausecke rum. Also ich bin ungefähr 10 Sekunden an der frischen Luft. Mhm. Aber dadurch, dass ich das ungefähr 10-mal am Tag mache, mein Büro verlasse, Treppe hoch, Treppe runter renne, nicht den Aufzug nehme, das macht schon was mit der Energie über den Tag. Und wenn ich zu Hause bin und selbst wenn ich, oder wenn ich in Care-Arbeit bin zum Beispiel und bin auch in Elternzeit zu Hause, was auch super krass anstrengend ist, so, und ich schaffe das aber mittags mit den Kinderwagen zu schnappen und nur 10 Minuten spazieren zu gehen, allein diese Bewegung, mein Körper tut etwas anderes und ist nicht in diesem Alltagstrott, das macht so unglaublich viel.
Ja, ja.
It's all about energy. Von der Couch kriegst du keine Energie.
Keine Energie. Nee, und das ist ja das Fatale, was wir tatsächlich, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft viel haben. Ja, geh mal wellnessen. Ist so der Satz, den man so hört. Ja. Oder mach mal so ein Retreat. Also ich befürworte das, ich liebe auch Wellnessen. Ich mag auch Retreats. Nur es verändert in dem Moment nicht deine Lage und deine, sagen wir mal, mentale Not, die du und auch körperliche Not, die du empfindest. Also es ist in dem Moment gut, aber all die Last, die du sonst so trägst, die verschwindet davon nicht. Also nur ein Wellness reicht nicht aus, um den Zustand zu verändern, den du für dich persönlich verändern möchtest. Mhm. Ja, und das sind wirklich so, auch so wie wir vorhin gesagt haben, ne? Die Blume, die du dann dir ins Büro stellst, die 10 Schritte, die du dann doch mehr läufst. Ja, und ich weiß, also es ist ja je nach Alltag, wo du dann bist, bist du in der Klinik, bist du in so einem größeren Gesundheitszentrum, bist du in der Praxis. Die Frage sollte halt so sein, was ist hier möglich für mich, damit ich zum Beispiel Bewegung kriege? Also, oder mich auch anders ernähren kann. Ja, es bedarf immer viel Energie, um diese Veränderung anzustoßen. Aber vielleicht ist das ja da der Schlüssel, damit du und auch ne, in deiner Kraft auch bleibst. Ja, nicht die Pommes jeden Tag sozusagen, jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber die Pommes halt jeden Tag in der Mensa zu essen, ja, die es dann da gibt und dann am Abend dann hinzufallen und zu denken, Gott, geht gar nichts, ja.
Ja. Cool. Ach, so schöne viele Ideen.
Ja.
Okay, jetzt hast du schon gesagt, so ja, ich habe viel gelernt, bin selber durch eigene Prozesse gegangen und ich möchte gerne dieses Wissen und das Wissen, was ich da drumherum jetzt auch einfach angehäuft habe, gerne weitergeben an KollegInnen, die da Bedarf haben. Wo und wie kann man dich finden?
Genau, also ich arbeite im Einzelsetting, also 1:1 online in 2 Sprachen tatsächlich, also Deutsch und Russisch. Seite iralacher.com, da kannst du dich einfach einwählen und kannst dir eine Kennenlern-Session buchen. Und dann lernen wir einfach uns kennen und schauen, ob ich zum Beispiel dir mit den Themen halt helfen kann oder auch nicht. Oder welche Möglichkeiten es auch für dich gibt. Ganz unverbindlich. Und dann finden wir gemeinsam einen Rhythmus. Zusätzlich halte ich auch Vorträge und Impulsvorträge auch in unterschiedlichen Institutionen. Also man darf mich auch anfragen für Veranstaltungen zum Beispiel.
Also alle, die Interesse haben, ich glaube, Also wir werden das auch mit in die Shownotes packen, könnt ihr direkt klicken, braucht ihr gar nicht groß googeln oder so.
Ja, genau. Aber wenn man mich googelt, findet man mich auch.
Ist man noch schneller bei dir. Okay, ich habe immer so eine kleine Check-out-Frage, die für alle Gäste gleich ist. Und das ist einfach ja so global, um vielleicht Mut zu machen oder Visionen zu schaffen auch oder zum Nachdenken den einen oder anderen Zuhörenden. Wie stellst du dir die Arbeit oder generell das Gesundheitswesen in 20 Jahren vor?
Also tatsächlich würde ich mir so jetzt aus dem Herzen heraus wünschen, dass wir Gesundheitsberufler erstmal so für uns verstehen, dass der Preis dieses Durchhaltens, was wir ja schon Jahrzehnte irgendwie tun, so viel größer ist, als sich halt Hilfe zu holen. Und dass wir uns auch erlauben, Menschen zu sein, also verletzlich zu sein, dass wir uns erlauben, uns Hilfe zu holen, dass wir uns erlauben, zu sagen, okay, ich kann nicht mehr, und dass wir uns erlauben, all die Ressourcen und all das, was uns ausmacht, auch nach außen zu tragen und nicht nur mal drüber nachzudenken, was schlecht ist oder nicht. Und also ich wünsche es mir sehr, dass einfach unser Beruf, und der ist wirklich, also wirklich schön, also diese Arbeit mit Menschen, dass das wieder so ein Auftrend erlebt und kombiniert wirklich mit jeder Persönlichkeit, die es da draußen gibt, die diesen Beruf ausübt. Und dass das nicht so ein Abklatsch wird.
Ja.
Genau.
Ach, das ist schön. Das ist ein schöner therapeutischer Beruf in 20 Jahren.
Genau.
Dass wir mit Stolz und Selbstbewusstsein einfach dann auch ausgestattet sind. Ja. Ich danke dir sehr.
Ich danke auch.
Für die Ideen, für diesen Input, für diesen Austausch. Und ja, liebe Zuhörenden, ich hoffe, ihr könnt einiges schon mitnehmen. Und passt gut auf euch auf.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.